Gleich das erste Bild bitte. Ja, ich predige über Post, über einen Brief. Und zwar geht es heute um den Philipperbrief. Und das ist einer der ältesten Papyri, also Originalblätter aus der alten Zeit. Man nennt es Chester Beatty Papier, weil ein amerikanischer Bergbau... Auch. Und der hat hinterher eine... Beides. Aber dann weißt du auch, wo es ist in Irland, gell? In Irland ist es Chester Beatty Bibliothek. Genau, also dieser amerikanische Bergbauingenieur ist Milliardär geworden, hat sein Geld gut investiert und hat unter anderem diese teuren alten Papiere, Papyri gekauft und dann in Irland dort eine Library gegründet, ein Museum, und dort ist es ausgestellt. Wer demnächst nach Irland fährt in den Urlaub, es würde sich ein Abstecher lohnen. Und dies ist eines der ältesten Dokumente vom Neuen Testament, wahrscheinlich aus dem Jahr 175 bis 225, so aus der Zeit. Und es ist eine ganze Sammlung von verschiedenen Briefen und Abschnitten des Neuen Testaments. Und was auch noch bemerkenswert ist, das ist, man sieht es an dem Blatt, es ist in Buchseiten gestaltet. Na, man sieht, es ist so ein richtiges Blatt zum Umblättern, so wie wir es kennen. Wir können uns vielleicht gar nicht mehr vorstellen, davor war das auf Schriftrollen. Das würde anders aussehen, wenn es eine Schriftrolle wäre. Und in der Zeit war die Entdeckung und Umstellung von Schriftrolle auf Papierseiten in Buchform. Und die christlichen Gemeinden waren die Treiber dieser neuen Entwicklung. Also auch damals schon für Innovation, weil das ist dann leichter im Gottesdienst vorzulesen. Es geht um Post aus Griechenland, aus Philippi genauer gesagt. Hier die Ruinen von der Stadt Philippi, hier mit dem Überblick aus dem kleinen Hügel runter, und dann sieht man eben die Reste der Straße und auch die Landkarte Philippi in Griechenland. Die Gemeinde in Philippi, Griechenland, wurde wahrscheinlich um das Jahr 49 nach Christus von Paulus gegründet. Und er hatte mit dieser Gemeinde ein sehr enges, persönliches, herzliches Verhältnis. Und deswegen hat er diesen Brief geschrieben, wahrscheinlich aus dem Jahre 61 nach Christus wurde dieser Philipperbrief geschrieben, wahrscheinlich aus Rom, während er im Gefängnis war. Und heute geht es um Kapitel 1, die ersten 18 Verse. Ich will eine ganze Predigtreihe über den Philipperbrief starten. Heute beginne ich, und ich möchte vorweg so ein bisschen eine grobe Richtung schon mal geben. Er schreibt, christliche Freude hängt nicht an äußeren Umständen, sondern diese Freude gründet sich in Jesus, in meiner persönlichen Beziehung zu ihm, ist getragen von Dankbarkeit, vertieft durch die Liebe und wird gestärkt durch Einsicht und ausgerichtet auf das Ziel, dass Jesus in der ganzen Welt groß gemacht wird. Das sind tolle Ziele, und das merkt man jetzt schon gleich in den ersten Versen von Kapitel 1. Und ich werde es jetzt so abschnittsweise durchgehen. Die ersten Verse überschrieben Dankbarkeit als Fundament. Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus, an alle, die in Philippi leben und durch Christus Jesus zu den Heiligen gehören, samt den Gemeindeleitern und den Diakonen. Also Dirk und alle ihr lieben Diakone, ihr wurdet damals schon erwähnt. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke ihm in jedem Gebet, das ich für euch alle spreche. Ich kann voller Freude beten, weil ihr euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Soweit die ersten Verse von dem Abschnitt heute. Und wir merken gleich, das sind Worte voller Wärme und Dankbarkeit und Zuversicht, obwohl der Autor gerade im Gefängnis sitzt. Und im Gefängnis gibt es keinen Klagegesang, was alles schlimm und schrecklich ist, sondern einen Lobgesang, weil Gott bei ihm ist und er durch alle Schwierigkeiten hindurch sein Reich baut. Er schreibt an seine Freunde, an die Gemeinde in Philippi. Die sind ihm sehr am Herzen. Und trotz den Umständen, also Gefängnis und so weiter, klingen seine Worte frei und hoffnungsvoll, fast jubelnd, könnte man sagen. Was für ein Gegensatz, die darauf hinweist, dass seine Quelle woanders liegt. Was ist denn das Geheimnis dieser Freude mitten im Gefängnis, mitten im Leid? Was heißt es für die Gemeinde Jesu, wenn der Paulus trotz Gefängnis so erfüllt ist von Kraft und Lebensfreude? Und das ist eben die Dankbarkeit, die hier schon in den ersten Versen auch genannt wird. Paulus schreibt über Dank. Bei seinem ersten Gedanken über die Gemeinde bewegt ihn diese Freude und diese Dankbarkeit. Und er spürt hier in Philippi, in seiner alten Gemeinde Philippi, die sich von Anfang an für das Evangelium geöffnet und eingesetzt haben, da ist diese Verbindung über alle Entfernung und über alle Umstände hinweg. Und seine Dankbarkeit verändert seinen Blick. Er könnte auch bitter werden im Knast. Aber in seinem Herzen entwickelt sich was anderes. Er sieht eben nicht die Defizite und er guckt auch bei der Gemeinde, wenn er an die Gemeinde in Philippi denkt, dann schaut er nicht, was da alles an Defiziten ist und was nicht gut läuft, sondern er sieht das Werk Gottes bei den Menschen, durch allen Schwierigkeiten hindurch. Und so auch dieser Zuspruch, Vers 6, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Das ist ein Wort, den ich in der Seelsorge im persönlichen Gespräch oft anwende. Und ich sage das den Menschen. Und wenn Leute in Zweifeln sind oder in Verunsicherung oder über ihren Glauben so enttäuscht sind und unsicher sind, dann beziehe ich immer das auf den Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6. Diesen Vers habe ich mal auswendig gelernt und sage ihm, Paulus, in der Bibel steht schon, dass Gott selber dich ans Ziel bringen wird. Gott wird dafür sorgen, dass du in Jesus Christus ans Ziel gelangt. Und das kann ein sehr großer Trost sein und ein sehr großer Halt und auch eine innere Entlastung. Zweitens, Verbundenheit in Jesus Christus. Es ist ja nur richtig, dass ich so über euch alle denke, denn ich habe euch ins Herz geschlossen. Wenn ich auch im Gefängnis sitze und vor Gericht die gute Nachricht verteidige und für sie eintrete, ihr alle habt zusammen mit mir Anteil an der Gnade, die Gott mir schenkt. Gott ist mein Zeuge. Ich sehne mich nach euch allen mit der ganzen Liebe in Christus Jesus, in mir, die er in mir geweckt hat. Also Paulus schreibt davon, dass er die Gemeinde in sein Herz geschlossen hat. Er selber ist zwar eingesperrt, aber die Liebe zu Jesus verbindet ihn mit den Glaubensgeschwistern in einem ganz anderen Land, in einer ganz anderen Situation. Daran merken wir, die Gemeinde ist etwas anderes als ein organisatorischer Zusammenschluss. Das gehört auch dazu. Wir müssen auch gut organisiert sein. Aber das Wesen der Gemeinde ist Transzendenz. Das geht auch durch Gefängnistüren hindurch. Das geht auch über hunderte, tausend Kilometer hindurch. Sie entsteht, wenn Menschen einander im Glauben tragen. Eine Liebe, die nicht aus menschlichen Anstrengungen geboren ist, sondern von der Liebe Jesu, die ich kennengelernt habe, in mich aufgenommen habe. Und von dieser Liebe Jesus ist sie erfüllt und wird so weitergegeben. Wir kennen das ja, wir schauen manchmal aufeinander, auf die Gemeinden und auf unsere Gemeinde und da fallen uns vielleicht Dinge ein, die nicht gelingen, wo Mangel ist, heute der Mangel an Mitarbeitern wegen Krankheit in der Sonntagsschule und so weiter und so fort. Aber Paulus lädt uns ein, mit den Augen der Liebe Jesu einander zu sehen. Und dadurch wächst Verbundenheit. Verbundenheit. Kleines Beispiel, letztes Wochenende war ein Gast hier, eine Frau aus der Ukraine, die kein Deutsch konnte, man hat übersetzen müssen und so weiter. Und so an der Tür ist man kurz ins Gespräch gekommen und haben die anderen gesagt, ja, die Frau ist heute zu Besuch und sie kommt auch aus einer Gemeinde in der Nähe von Kiew und ihr Mann ist auch Pastor dort. Und da dachte ich mir, ja, ich kenne den gar nicht, ich weiß gar nicht, wie der ist, egal. Irgendwie ist da schon eine Verbindung da zu diesem mir unbekannten Mann, allein durch den Glauben, jetzt auch noch durch das mit dem gleichen Beruf und so weiter. Aber das meine ich. Da ist etwas, was wie bei einem Dreieck funktioniert, weil das unser gemeinsamer Bezugspunkt ist, sind alle, die das als Bezugspunkt haben, miteinander verbunden, in Liebe verbunden. Drittens, Wachstum in Liebe und Erkenntnis. Und das ist es, warum ich bete. Eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. So, jetzt kann ich es nicht lesen. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Dann werdet ihr reichlich ausgestattet sein mit dem Ertrag der Gerechtigkeit. Den lässt Jesus Christus wachsen zur Ehre und zum Lob Gottes. Der Paulus betet darum, dass die Liebe der Gemeinde weiter wächst. Und sie soll nicht weiter blind wachsen, so vor sich hin, sondern das ist verbunden mit Erkenntnis und Einsicht. Dahinter ist diese Vorstellung, dieser Beschreibung von Liebe, dass sie mehr ist als Gefühl, nämlich Gefühl plus Erkenntnis und Wissen, Verstehen und praktischer Glaube und all das zusammen. Das ist die Liebe, die er meint und die soll weiter wachsen. Man soll dazulernen und sich im Glauben und damit in der Liebe weiterentwickeln und weiter wachsen, Tiefgang bekommen. Eine gelebte Liebe, die miteinander verbindet. Und das Ziel ist es, untadelig dazustehen an dem Tag Jesu. Das ist eine Formulierung, die wir heute vielleicht so nicht mehr kennen, aber damit ist gemeint der Tag Jesu, wenn Jesus wiederkommen wird, am Ende der Zeit oder am Ende unseres persönlichen Lebens. Wie werden wir dastehen vor Jesus? Er wird uns annehmen in Gnade, aber dennoch, wie werden wir dastehen? Und ich möchte gerne so dastehen, dass sich Jesus darüber freut, dass sich Gott darüber freut. Und diese Verse sollen uns erinnern, dass Christsein ein Weg ist, ein Glaubensweg, ein Weg des Wachstums. Nicht umsonst werden sie ja Jünger oder Schüler genannt. Und nicht so umsonst heißt es, Christen, das sind die Menschen, die auf dem Weg sind, eben in dieser Entwicklung, damit Weisheit und Klarheit reifen kann und unsere Leben auch Frucht bringt zur Ehre Gottes. Stell dir vor, du wirst immer klüger werden, klüger auch in diesem geistlichen Sinne, zunehmend an Weisheit, zunehmend an der Liebe Gottes, am Glauben und in der Nachfolge. Jetzt bist du vielleicht, egal wie alt, und du wirst trotzdem noch zunehmen und wachsen. Stell dir das mal vor. Das kann passieren. Das könnte passieren. Das wäre der Wunsch Gottes. Und er will dir helfen dabei. Also auf geht's. Viertens, Zeugnis trotz Ketten. Die nächsten Verse, Vers 12, und da schreibt er, Brüder und Schwestern, das sollt ihr wissen. Meine Lage hat die Verbreitung der guten Nachricht sogar noch gefördert. Allen Leuten im Palast des Statthalters und allen anderen hier ist nämlich bewusst geworden, Ich bin deswegen in Haft, weil ich zu Christus gehöre. Und viele Brüder und Schwestern, die wie ich zum Herrn gehören, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkünden die Botschaft ohne Furcht. Also der Paulus, ich sag mal der große Leiter, der große Visionär, der große Leader, ist im Gefängnis und hinter ihm bricht nicht alles zusammen. Ganz im Gegenteil. Weil er auch im Gefängnis diese Verbundenheit mit Gott hat, weil auch dort er sich auf Jesus konzentriert und weil eben auch dort durch alles hindurch diese Liebe Jesus ihn erfüllt und er weitergibt und es bei der Palastwache sich rumspricht und jedermann weiß, dass er zu Jesus Christus gehört und deswegen ist er jetzt im Kerker. All das trägt dazu bei, dass die Ketten, so unangenehm sie sind, und ich will sie jetzt nicht schönreden, aber dennoch dienen sie zum Zeugnis und führen zu etwas Gutem. Auf einmal sprechen die Leute über ihn und über seinen Glauben. Was ist daran so wertvoll, dass es wichtiger ist als die Ketten oder das Gefängnis? Da muss es ja ein Geheimnis geben. Was ist denn die Kraft bei diesem Paulus, der allen zum Trotz so erfüllt ist von der Liebe Gottes? Und dieses Geheimnis möchte ich doch auch kennenlernen. Und durch seine Standhaftigkeit gewinnen andere Mut, die das mitbekommen, die das beobachten. Ja, er wird insofern zu einem Vorbild für andere, die sehen, allen zum Trotz kann Gott wirken. Und wenn der Paulus so lebt und so erfüllt ist, dann will ich auch so leben und erfüllt werden. Ein Perspektivenwechsel. Leid und Einschränkungen sind nicht das letzte Wort und sie sind auch nicht angenehm und ich möchte das nicht irgendwie schönreden oder verharmlosen. Aber hier bei Paulus und bei vielen anderen Beispielen können wir nachvollziehen, wie allem zum Trotz oder manchmal gerade dadurch hindurch deutlich sichtbar wird, dass das Reich Gottes eine andere Dimension hat und Gott seinen Sieg davonträgt. Die letzten Verse sprechen davon, dass Jesus das Zentrum ist. Einige verkünden Christus wohl aus Neid und Streitsucht, aber bei anderen geschieht es durchaus mit gutem Willen. Sie tun es aus Liebe, denn sie wissen, dass es mein Auftrag ist, vor Gericht die gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen aber, die Christus aus Eigennutz verkünden, meinen es nicht ehrlich. Sie wollen es mir in meiner Gefangenschaft noch schwerer machen. Was soll's? Ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Der Paulus sieht einiges, ganz klar. Und das sind negative Begleiterscheinungen, über die er aber nicht näher eingeht, sie werden nur erwähnt, und die sollen ihn auch nicht prägen. Er sieht, dass manche Leute Christus aus Neid und Streitsucht verkünden. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie so ein Zusammenhang möglich ist. Egal, sowas damals, so beschreibt es der Paulus. Und im übertragenen Sinne kann ich vielleicht mir doch was ausmalen, wie persönliche Vorteilsuche oder andere Dinge unser christliches Leben beeinflussen und auch prägen können. Aber das Entscheidende ist ja, der Paulus reagiert nicht mit Ärger, sondern mit Freude. Wieder wird das Negative ins Positive gekehrt. Aus einem Minus kommt ein Plus, wird ein Plus gemacht. Hauptsache, Christus wird verkündet. Und der Paulus kann sich an dieser Stelle zurücknehmen. Ja, er selber nimmt sich zurück. Er, der große Völkerapostel, der Leader, der beste Prediger und Verkündiger. Er nimmt sich zurück und sagt, selbst wenn das so oder so ist, Hauptsache, Christus wird groß gemacht, es geht um ihn. Eine befreiende Haltung, weil dadurch viel Gedanken mit Rechthaberei und Rechtfertigung und mit Ärger und was kann man an Strategien und die ganze Enttäuschung, all das wird weniger und kann man sein lassen. und befreit davon. Er erlebt im Gefängnis diese Befreiung, weil er loslässt und sagt, es geht ja um Jesus. Und selbst durch diese Personen wird Jesus bekannt gemacht. Soweit die ersten Verse, der erste Abschnitt aus dem Philipperbrief. Ich möchte jetzt mit dem letzten Bild das noch zusammenfassen. Man sieht hier ein Bild von einem Brunnen. Man nennt es einen römischen Brunnen. Der ist so aufgebaut mit diesen drei Schalen, dass in der Mitte das Wasser nach oben gepumpt wird und oben füllt es die erste Schale mit Wasser. Und wenn die erste Schale voll ist, dann läuft es über und füllt die zweite Schale mit Wasser. Und erst wenn die zweite Schale voll ist, läuft es wieder am Rand über und füllt die dritte Schale. Der römische Brunnen. Vielleicht ein Bild dafür, dass wenn Paulus, wenn wir in unserem Herzen erst uns von der Liebe Gottes erfüllen lassen und die Liebe Jesus im Blick haben und wenn uns das Wichtigste ist und wir davon in unserer kleinen Schale, in unserem kleinen Leben erfüllt sind und es überfließt, dann kommt die zweite Schale und wird sich füllen mit der Liebe zum Leib Jesu, zur Gemeinde. Oder anders ausgedrückt, da wo wir wenig Liebe zur Gemeinde haben und negative Sachen, dann fehlt es vielleicht an der ersten Schale. Vielleicht müsste da mehr rüberschwappen. Dann konzentrieren wir uns wieder verstärkt auf die erste Schale, auf die Liebe Jesus und wie ich mein Herz für sie öffne und wie sie in mein Leben fließt. Und da wird sie überfließen und dann wird auch die Liebe zur Gemeinde und zu den anderen Menschen in der Gemeinde sich wieder neu füllen. Und wenn die Schale voll ist, läuft es wieder über und auf einmal wird die Gemeinde zu einer Gemeinschaft von Menschen, die die Welt, die Menschen draußen sehen und wahrnehmen und lieben und missionarisch wird. Die missionarische Liebe, ihr seid hingesandt, um die Welt mit Gott zu versöhnen, wird gespeist aus der zweiten Schale, aus der festen Verwurzelung und Verbundenheit und Liebe in der Gemeinde, aber eigentlich kommt es aus dem Brunnen ganz oben von meiner Erfahrung, dass Jesus mein Herz erfüllt mit seiner Liebe. Und diese Haltung wächst mehr und mehr und wird unser Leben verändern und wird dazu führen, Hauptsache Christus wird verkündet. Um ihn geht es. Amen.